Es ist nett, dass gesagt wird, ich hätte studiert im Konservatorium. Ich habe mehrfach versucht zu studieren, aber ich bin nie länger als ein Semester in irgendeiner Institution hängen geblieben, wirklich, als Student.
Weil du zu rebellisch warst?
Das könnte was damit zu tun haben. Ja, wie kommst du jetzt genau darauf?
Weiß ich
Mit
nicht,
wem hast du
dachte.
noch gesprochen? Ja.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind in der Hamburger Neustadt am langen Konferenztisch, der Steffis Arbeitszimmer darstellt, und haben einen Gast namens Christoph Schweizer. Hallo Christoph.
Hallo zusammen.
Ich habe über dich gelesen, über euch gelesen. Du bist ja Vorsitzender der Jazz Federation Hamburg und ihr habt ein Seminar gegeben, glaube ich, vor 3 Jahren unter dem Titel Was ist Jazz? Und dann frage ich mich, zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Was ist Jazz?
Endlich kann das mal jemand beantworten.
Wir haben uns dann einfach mit 30 Leuten in einen Raum bei einer Elfi gesetzt und haben untersucht, wie funktioniert diese Musik eigentlich, weil das Interessante ist ja, für den Zuhörer oder für die meisten Zuhörer und auch für solche, die Hardcore-Fans sind, also so hardcore, dass sie ziemlich viel Geld bezahlen dafür, dass sie 8 Abende hintereinander, 90 Minuten je, sich in die Elfi begeben, bei egal welchem Wetter und sich das anhören, was in dem Fall ich da erzähle, zusammen mit meinen Freunden. Auch für die ist es immer so, dass Jazz die Musik ist, die sie zwar wahnsinnig geil finden, aber dann sind es doch eigentlich 3, 4, 5 oder noch mehr Leute, die stehen auf der Bühne und es hört sich so an, als macht jeder, was er will. Und am Schluss kommt es aber irgendwie kommt es dann doch zusammen, ja. Und wie funktioniert das Ganze eigentlich?
Dieses ganze Durcheinandergedröte, was man dem
Ja,
Jazz immer vorwirft.
wie vorwirft oder auch nicht. Ja, also es kann auch die Magie davon sein, ja. Und das ist, vielleicht kommen wir da einfach zur Sache, Jazz ist einfach etwas, ist eine Musik, deren Struktur eher im Verborgenen liegen als im Offenen, wie es bei Popmusik sowieso. Also Popmusik will ja so offensichtlich wie möglich sein, auch wenn es dort auch verborgene Feinheiten gibt, die dann wieder woanders sind. Und Klassik natürlich auch irgendwo leicht analysierbar. Es gibt ja eine Partitur, man kann immer gucken, okay, das ist so und so gelaufen. Im Jazz gibt es das halt nicht. Also wenn man wirklich wissen möchte, was ist denn jetzt gelaufen, müsste man ja die ganze Performance transkribieren. Das macht man ja auch oft auch nicht. Und ich denke, von Jazz ist eine Musik, die ein Geheimnis hat, also weil sie einen Improvisationsanteil hat. Mich fasziniert halt, mich persönlich jetzt, ja, fasziniert halt das Geheimnis an Musik.
Jazz ist Geheimnis. Wir wollen erstmal was erfahren über unseren Gast, Christoph Schweizer, in 30 Sekunden. Felix, bitte.
Hamburger kommen zwar nicht aus Hamburg, Wiener Würstchen vermutlich auch nicht aus Wien, aber Christoph Schweizer ist tatsächlich aus der Schweiz. Geboren wurde er 1968 in der Hauptstadt Bern. Er lernte Violine und Klavier, zu seinem Hauptinstrument wurde aber die Posaune. Christoph studierte am Berner Konservatorium und am Menes College in Manhattan. Er lebte 10 Jahre lang in New York City. Christoph tourte mit bekannten Gruppen, darunter der NDR Big Band und mit dutzenden Jazz-Weltstars. Außerdem veröffentlichte er 6 Alben unter eigenem Namen. Seit 2002 lebt er in Hamburg, wo man ihn als Konzertveranstalter, künstlerischen Leiter der digitalen Konzertbühne Hamburg.stream und als Vorsitzenden der Jazz Federation kennt.
Danke, Felix. Christoph, alles richtig?
Fast, ja.
Haben wir wichtige Sachen
Doch,
vergessen?
in groben Zügen stimmt das. Also es gibt noch so Details wie.
Du unterrichtest auch an der Musikhochschule hier, glaube ich, ne?
Ich habe einen Lehrauftrag für Jazzkomposition, das
Ja.
ist richtig. Mit meiner unübersehbar großen Klasse von 2 Studenten, die aber richtig Spaß machen. Ich bin jedes Mal total inspiriert, wenn ich mit denen was gemacht habe, so wie heute jetzt hier auch. Was soll ich sagen? Bei den Big Bands muss man noch Name-Dropping machen. Also mit der Ende Big Band. Weil ich ja, das war vor langer, langer Zeit, als wir zusammen unterwegs waren. Es gab andere Bands, mit denen ich mehr gearbeitet habe. Und das war zum Beispiel die Band von Tod Grunz. Da waren wir einige Jahre zusammen unterwegs.
George Grunz, der Schweizer Komponist und
und also langjähriger Leiter der Berliner Jazztage und, genau.
Maria
Oder
Schneider hast du auch gespielt, meine
Maja
ich.
Schneider habe ich, genau, das war so der Abgesang in Vision ist damals. Und die Menges Big Band ein paar Mal auch. Da waren auch,
Aber
dann auch zwei, drei Tourneen dabei.
Christoph, wir haben uns da schon im Vorfeld drüber unterhalten, Steffi und ich, weil nämlich die Jazzer, das ist so ein bisschen so eine Jazzer-Krankheit, dass die Jazzer immer unbedingt alle erwähnen wollen, mit denen sie gespielt haben. Was ja auch toll ist und was ja auch
Ich habe
wichtig
noch, ich
ist.
hab, ich hab gar niemanden erwähnt.
Und ich werde auch noch auf einen auf jeden Fall zurückkommen wollen. Aber wir wollen ja auch für Leute, einen Podcast machen, die vielleicht nicht diese ganzen Namen kennen, auch wenn es tolle Namen sind. Aufgeschrieben habe ich mir hier Lee Konitz, Fred Hirsch, Steve Swallow, Dave Douglas und so weiter. Wir kommen da noch drauf zurück. Aber ich möchte erstmal noch weiter einen Schritt zurückgehen und dich nach deiner Herkunft befragen. Es gibt ja viele Klischees über die Schweizer. Der Schweizer ist gut organisiert, der Schweizer ist sauber, vielleicht auch ein bisschen langsam. Trifft vielleicht nicht ganz auf dich zu, aber stimmt es? Was würdest du sagen?
Also, ich bin das Gegenteil in jedem. Also ich bin schlecht organisiert, schnell. Was war noch sauber? Ich weiß
was
auch
für
nicht.
Schlimme Klischees. Ich entschuldige mich von meinen Kommoder.
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich tatsächlich Klischees gegoogelt habe.
Ich lebe ja auch nicht. Es gibt ja auch einen Grund, weshalb ich doch nicht dort lebe.
Ja. Du bist verheiratet, ne?
Ich bin verheiratet.
Ist deine Frau Deutsche? Weil ich habe neulich einen Artikel über Ehen zwischen Deutschen und Schweizern gelesen, wo tatsächlich auch lauter so schlimme Sachen drin standen, wie dass man sich daran gewöhnen muss, nicht immer so organisiert zu sein, wie man das natürlich ist, wenn man in Deutschland groß geworden ist.
Das Schöne an Klischees ist, sie sind natürlich schlimm, aber sie stimmen auch ein bisschen.
Wie ist das denn bei euch?
Also es gibt noch extremere Kombinationen, ja, wie in meinem Fall, weil meine Frau ist Russin. Ja. Das ist auch nochmal so ein Kultur, kein Clash, aber eine interessante Verbindung, weil ja Russland oder die russische Mentalität seit jeher eigentlich auch eine starke Schweiz-Affinität hat, viel stärker als für Deutschland zum Beispiel.
Wir machen mal eine Folge Jazz und interkulturelle Ehen.
In Hamburg. Beziehung zumindest.
Ja, sehr gerne, klar.
Ehen sind ja vielleicht ein Modell der Vergangenheit,
wer weiß. Also Ehe und Beziehung ist was anderes.
Ach so. Okay, das ist noch ein ganz anderes Fass, was wir da aufmachen. Aber gibt es sowas wie, nein, natürlich gibt es keinen Schweizer Jazz, aber du hast ja da am Konservatorium studiert. Mhm. Natürlich herrscht da ein anderes Spirit als in Manhattan oder in Kanada oder in Hamburg. Aber kannst du das irgendwie benennen, wie die Stimmung in der Schweiz ist, gerade im Jazz?
Also wie sie jetzt ist, da kann ich nur so einen Blick von außen drauf geben. Also ich weiß, wie es damals war, und es hat sich massiv verändert. Ja. Also ich muss dazu sagen, es ist nett, dass gesagt wird, ich hätte studiert im Konservatorium. Ich hab mehrfach versucht zu studieren, aber ich bin nie länger als ein Semester in irgendeiner Institution hängen geblieben, wirklich, als Student.
Weil du zu rebellisch warst?
Das könnte was damit zu tun haben. Ja, wie kommst du jetzt genau darauf?
Weiß ich nicht.
Mit wem hast du noch gesprochen? Gut. Nee, also es war, was soll ich dir sagen? Also ich war im Konservatorium, das war eine klassische Ausbildung, ja, weil ich wollte einfach mein Instrument richtig gut spielen können. Und ich bin auch sehr dankbar für alles, was ich dort mitgekriegt habe, über meinen sehr tollen Lehrer, Branimir Slokar. Und dann gab es die Swiss Jazz School, die es immer noch gibt. Und das war damals eine sehr tolle Schule. Damals war sie sehr stark, man würde sagen, Bebop-orientiert, was überhaupt keine Wertung in irgendwelche Richtung beinhaltet. Aber es war eine sehr gute Schule. Ich habe ja auch dort sehr viel gelernt. Ich habe auch einige Kurse belegt dort. Die Schule hat sich seither in den letzten Jahren völlig neu ausgerichtet. Was immer das bedeutet oder wie jetzt da gearbeitet wird, weiß ich einfach nicht. Ja. Und das ist also, wenn du jetzt fragst, wie ist der Jazz, jetzt kommen wir auf die Frage zurück. Ja, irgendwann komme ich dann schon dazu. Wie ist denn der Jazz in der Schweiz? Das Interessante ist, wie sehr viel selbstbewusster der geworden ist. Es gab eine Zeit, also als ich groß wurde, eben so gab es George Grunz, das war der Überchef, und da gab es Typen wie Daniel Lumière oder Franco Ambrisetti, die irgendwie auch zu diesem Dunstkreis gehören. Und dann war aus der Generation schon ein bisschen näher an mir, dann war Daniel Schnieder, der halt ist auch ein Spieler, bis heute auch, ein sehr feiner Freund von mir, der mich auch sehr inspiriert hat. Und der aber auch so eine, ich sag mal, globale Vision entfaltet hat, ja, und das immer noch tut. Und dass dann eines Tages eine ganze Generation von Leuten kommen würde, wie Nick Batch oder, lange nicht die einzigen, ja, aber die international Furore machen würden, das sah damals niemand kommen. Ja.
Ich versuche es auch mal ein bisschen abstrakter. Also, du ahnst, ich möchte eigentlich am liebsten, dass du weitere Klischees von dir gibst, da. Um Gottes Willen. Sozusagen für jemanden, der eben sich nicht so in der Jazzszene auskennt, frage ich mich eben, wie ist es denn dann, wenn man da studiert und wenn man dann Manhattan studiert? Wie war das, als du in Manhattan, man steigt aus der U-Bahn und ist erstmal völlig erschlagen und geht dann in dieses College?
Ach, es war herrlich. Es lief so, dass die Idee mit Nordamerika kam, weil ich einmal nach Banff, das ist ein malerischer Ort in den Rocky Mountains in Kanada, einen Workshop gemacht habe. 3 Wochen im Sommer. 3 Wochen war das, genau. Einfach nur, also Essen, Spielen, Schlafen, so. Schlafen am wenigsten. Und das war sehr toll. Und da waren halt auch Leute aus dem Umfeld von New York. Da dachte ich, gut, ich will mal dahin. Und Ja, man kann das nicht beschreiben. Also auch in dem Alter hat man diesen Mut, aber ich kannte einen Trompeter, James Soller. Es ist kein Name-Dropping, James Soller kennt niemand. Aber James Soller ist halt einfach so ein Typ. Es ist halt einer von diesen Typen, die gehören, also die kennt man vielleicht nicht. Also die Szene wie hier auch, ja, besteht ja immer aus ganz vielen Leuten, die Szene auch ausmachen, aber die man vielleicht gar nicht so kennt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also dass eine Szene sind nicht nur die Leuchttürme oder die Leute, die man überall kennt. Den kannte ich und der hatte eine Wohnung in der Bronx und sagte, ja, komm, da kannst du mir kommen. Und ich stieg tatsächlich am Flughafen an JFK in dieses Taxi und fuhr in schwarzer Nacht in die Bronx zu meinem Freund. Du fragst nach dem ersten Eindruck, ja. Und das war der erste Eindruck, ja. Und ich war eine Woche dort und der nahm sich die Zeit und er führte mich durch die beste Clubs in New York. Ja. Kommen noch mal zum Main-Dropping, aber wir wägen das. Also ich sah halt dann Freddie Hubbard und ich sah die Mingus Band ganz am Anfang und also das war, wir reden von 1991, ja.
Ja.
Und noch viele andere Sachen. Also Schulen haben wir angeguckt und einfach Leute kennengelernt, dieses Ding eingesogen, ja. Und dann
total wertvoll, wenn man eine Person hat, die in so einem fast unübersichtlichen Ausmaß an Jazzstruktur des Stars einem den Zugang so ein bisschen mehr ermöglicht.
Genau. Die so Richtungen aufmacht, ja. Und das ist, was soll ich dir sagen? Es ist einfach, wir kennen das alle, es ist einfach eine Faszination für dieses Fluidum, für diese Energie. Es ist eine Kunstform, die gehört zu dieser Stadt. Und es gehört einfach dorthin. Es kommt halt von da und das sind die Typen. Es ist eine Energie, ein Energielevel auch, das kann man gar nicht beschreiben. Ja. Man hat natürlich davon gehört, man erwartet das, aber wenn man das dann sieht, ist es nochmal ein völlig anderer Kick und eine unglaubliche Inspiration. Aber auch furchteinflößend, weil es so weit weg ist, dann doch mental und vom Können her, von wo man gerade selber ist. Und auch von der, dann kommt dazu die kulturelle Seite, dass der Amerikaner eine völlig andere Art hat, sich selber gegenüber anderen zu definieren und sich darzustellen, als man das gerade in der Schweiz gewohnt ist. Ja, wobei sich auch das zum Glück, würde ich sagen, verändert hat im Laufe der letzten 20, 30 Jahre.
Das stimmt, man wird wirklich förmlich erschlagen von Persönlichkeiten, die man halt sonst nicht live trifft. Ich weiß, als ich mit das erste Mal in New York war ich an so einem Workshop an der Manhattan School auch damals und bin einfach direkt in so eine Masterclass mit Joe Lovano reingelaufen. Und es war für mich auch einfach so, der ist jetzt hier einfach. Und es ist kein Konzert, sondern ich darf mit ihm sprechen. So, das
ja, klar. Wirklich? Ja, Fan, natürlich. Jeder von uns ist ja auch Fan.
Ja.
Dann schwitzt man wahrscheinlich schon mal so ein bisschen.
Natürlich kriegt man die Personen anders mit, wenn sie einfach da sind und real. Und wenn man sie an dem Ort trifft, wo sie leben und selber auch irgendwie arbeiten und agieren, das ist natürlich ein Unterschied, als wenn man sie halt auf einer Bühne, wo auch immer sieht.
Ja, aber hast du dich wie ein Alien in New York gefühlt, so wie Sting?
Das kann ich so nicht sagen. Aber ich wusste damals einfach, ich will da sein.
Ja.
So, mit mir war das.
If you can make it here, you can make it anywhere. So.
Vielleicht, also das ist jetzt nicht das, was mir durch den Kopf ging, aber mir war einfach klar, dass ich so viel davon mitnehmen möchte.
Hast du direkt entschieden, auch dass du da studieren möchtest und gleich diese Aufnahmeprüfung dann da gemacht? Oder warst du erstmal nur so da?
Das war nur ein kurzer Besuch und dann gab es so die Geschichte eben, ja, welche Schule will man denn jetzt in der Aufnahmeprüfung hier und da? Und dann, ich glaube, im letzten Endes, das war so eine mysteriöse Sache, wo ich an dieses Manus College hieß, das mehr oder weniger ohne Aufnahmeprüfung und ohne, also es war so eine etwas letzten Endes dubiose Geschichte.
Was
war
illegal?
Aha, das sind doch nicht solche Fragen. Ja, genau. So. Ich war einer von vielen, die dort waren und die Departementschefin musste dann irgendwann den Hut nehmen.
Okay. Aha.
Genau.
Okay. Christoph Schweizer ist schuld. Verstehe. Genau, nicht so viel Name droppen, ich habe mir das vorgenommen, aber einen Namen, den müssen wir auf jeden Fall bereden, das ist nämlich Billy Hart. Legendärer Drummer, wenn man Wikipedia checkt, die Liste ist unfassbar lang, mit wem er gespielt hat. Ich möchte wirklich nur drei erwähnen, Jimmy Smith, Charles Lloyd, Miles Davis, also ist unfassbar tolle Musiker. Und du hast damals, glaube ich, unter ihm schon studiert oder hast was belegt und er hat so einen schönen Satz zu dir gesagt, als Band, weil ihr nicht so richtig harmoniert habt, da hat er gesagt, you guys need to learn how to love each other.
Okay.
Fand ich sehr schön.
Ja.
Steht auf deiner Homepage.
Steht das drauf?
Wow, ich habe das auch gelesen.
Wow, okay, alles klar. Muss ich, ja, das ist so, wow. Das ist schön, dass ihr das gelesen habt. Ja, das war so ein Key Moment halt. Also das war so der Schlüsselmoment. Ich erinnere mich lebhaftestens daran, ja, an diese Situation, also in diesem Keller von diesem Manus College. Und ich saß auch im Büro vorher und ich fragte die Departementschefin, wer ist denn jetzt unser Ensemblechef? Und ich sagte, ja, das wird dann Billy Hart sein, wenn er denn kommt, ja. Und dann saß er da und wir spielten, was war das? Web City spielen wir. Das ist so ein Bebop-Stück halt. Das sind wir schon wieder so Insider-Sachen.
Alles gut.
Das sind erlaubt. Ja. Und der Bassist war Omer Avital. Und andere Leute. Also, und dann legen wir unsere Instrumente ab. Und alle fanden sich irgendwie zu gut oder nicht gut genug oder zu komisch oder ich weiß auch nicht. Und Billy sagt, so diese Aussage, ihr müsst erstmal zusammen Musik machen wollen. So. Und das war, wie soll ich sagen, der Mann ist im Universum und unglaublich bescheiden auf seine Art, auf eine andere Art weiß er wieder. Jeder, dem begegnet, jeder Musiker, aber auch jeder Zuhörer, er versteht es halt sofort und deswegen ist er so respektiert von allen, er wird ja jetzt Ende November dann auch 80. Der trägt einfach dieses Ding, was, also vielleicht auch auf die Frage, was ist denn Jazz, könnte ich auch sagen, Jazz ist Billy Hart. Jemand wie Billy Hart ist Jazz. Ja. Das ist es einfach. Der trägt das in sich, der hat, im Jazz kommt aus einer Zeit, wo als die Leute auf eine total andere Art interagiert haben. Ich muss auch sagen, wenn wir jetzt Jazz als Musik angucken, und für mich ist Jazz auch, genau genommen Jazz ist, für mich die Musik, die in den 50er, 60er Jahren so entwickelt wurde, das ist der Jazz. Alles andere ist auch Musik mit einem Improvisationshintergrund, das von Jazz kommt, aber eigentlich ist das.
Gut, aber ganz abstrakt gesprochen, ist es ja eine Musik, die auch einen geschichtlichen Bezug hat. Ne? Die Musik aus New Orleans, eine politische Musik, eine Musik als Protest und das hat sich ja bis heute hingezogen. Also man könnte Jazz ja auch anders definieren, wenn man versucht, vom politisch-historischen zu kommen, oder?
Total, ja klar. Genau, also das technisch-musikalische ist die eine Seite und die andere ist genau die. Wo kommt es denn her? Was hat das eigentlich zu bedeuten? Ja, und das ist in diesem Kontext, wo ist es in der Gesellschaft? Wer waren die Leute? Also was hieß es auch, ein Schwarzer zu sein und die Musik zu machen? Das muss man beim Namen nennen, ja.
Es gibt diesen tollen Satz ja auch von Roger Willemsen, der ganz tolle Musik geschrieben hat. Sinngemäß sagt der Jazz ist eben keine Musik für die Deutschlehrer im Tweetsacko mit ihrem Rotweinglas, sondern Jazz ist eine lebende, schwitzende, leidende, krasse Musik. So mehr oder weniger drückt er es aus. Und das ist ja vielleicht auch das, was man hoffentlich immer noch und hoffentlich, wenn New York wieder aufmacht, erleben kann, weil es in diesen kleinen, engen Clubs man an einem Abend dann irgendwie so Weltstars erleben kann für $15 Eintritt oder so. Das gibt es, glaube ich, immer noch, oder?
Da habe ich keine Ahnung von. Du warst, Steffi, du warst jetzt wahrscheinlich, ich war jetzt sehr lange nicht mehr in New York.
Wann warst du das letzte Mal da?
2006.
Ja.
Ja, klar.
Ist aber auch eine schnelle Stadt. Ich glaube, man kann auch nach einem halben Jahr wieder da sein und es ist anders.
Also das ist richtig, genau. Also die Meldung, die ich gehört habe, war eher die eben, dass ich weiß nicht, die Situation, dass man eben die Leute, die man in Europa für viel Geld hört, dass man die dort einfach so dann hören kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich noch so ist. Ja, also natürlich gibt es die
Orte. Zum Teil ist es schon so, ja. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal da.
Ja,
da war es auf jeden
das
Fall.
Dann ist es ja gut. Die Entdeckung ist, glaube ich, viel eher auch die, dass es eben Leute gibt, die keine Weltstars sind, die dort sind und spielen und die halt einfach unfassbar der Musiker
machen.
Wo man
hier gar nicht versteht, dass die keine Weltstars sind.
Genau.
Ja, das stimmt, das ist mir dort auch passiert.
Ja. Und was aber krass ist, dass die Leute ja alle auch diese Stars niemals davon überleben könnten, selbst wenn sie da irgendwie 4 Nächte die Woche spielen würden, weil sie immer irgendwie höchstens $50 Gage bekommen für so einen Jazzclub-Abend, oder?
Es ist wieder die Frage, welcher Club es ist, ja. Also, ja. Genau, also wenn es so ein kleiner Laden ist, dann natürlich nicht. Aber das war auch nie anders. Also ich glaube, Jazz brauchte immer diesen, wie vielleicht jede Musik, braucht einen Raum, in dem sich die Musik erstmal ohne Rücksicht auf irgendwelche ökonomischen Gegebenheiten entfalten kann und wo auch vereinfacht gesagt, ausprobiert wird. Und das nachher in einen ökonomischen Kontext zu stellen, ist ja ein anderer Schritt, ja.
Ja, was hast du ausprobiert im Jazz, würde mich interessieren.
Gute Frage. Ich habe in New York diverse Gruppen gegründet und habe mit denen halt genau das gemacht. Also wir haben in den Clubs dort gespielt. Es gab eine Band, mit der haben wir sehr, sehr komplizierte Musik gespielt. Die haben ja auch sehr lange, was für New York unüblich ist, sehr lange geprobt und dann auch dort auch ausgetestet. Und dann haben diese Gruppen in Europa vor allem getourt.
Aber hast du irgendwelche krassen Gadgets benutzt, irgendwelche so deine Posaune durch einen Gitarrenverstärker gejagt oder hast du sonstige Sachen ausprobiert? Oder?
Ah, okay, nee, das waren Sachen, die habe ich in New York nicht gemacht. Also wir haben, also jetzt ein bisschen was mit Effekten, aber da ging es mehr um die Musik, also um die Musik als solche. Also das, was jetzt, ich suchte was über die Komposition, ich suchte was Besonderes, was ich heute noch tue. Genau, aber das war alles in dem Sinne akustische Musik und das lebte halt. Es lebt ja auch von den Leuten, die, so wie jede Musik, ja, lebt von den Leuten, die sie zuletzt spielen. Also wenn man dann jetzt als Jazzmusiker oder als Bandleader eine Komposition schreibt, dann ist ein Teil von der Komposition ja immer, sind die Leute, die es aufführen.
Das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen. Ja. Gibt es da eine Regel bei dir oder einen Trend, dass wenn du Musik schreibst, hast du dann vorher schon die Besetzung im Kopf, für die du das schreibst? Oder gibt es Musik, die du schreibst, wo du dir danach denkst, das sollte der und der und der spielen, weil dann klingt das so, wie ich mir das vorstelle?
Es gibt beides. Aber wenn ich jetzt so auf die Schnelle zurückdenke, war eigentlich das meiste schon aus dem Kontext. Also es gibt viele. Es gab Fälle, wo ich Musik geschrieben habe, wer könnte das jetzt spielen oder wer sollte das spielen? Und die andere Situation, genau, wo die Band da war, ich sagte so, was schreibe ich für die als Nächstes?
Du hast gesagt, du suchst immer das Besondere, auch heute noch. Was suchst du? Kannst du das abstrakt sagen?
Ich habe das Wort Geheimnis schon mal gebraucht und mich interessiert das Geheimnis. Ich mache eigentlich nichts anderes, als dass ich das reproduziere in meiner Musik, was ich in anderer Musik schätze. Das heißt, wenn ich eben eine Musik höre, die mich interessiert, dann versuche ich das zu analysieren oder zu lernen, was dort passiert. Und ich überlege, wie jetzt nicht die gleichen Sachen auf meine Musik anzuwenden, aber zu sagen, welches Geheimnis könnte denn meine Musik haben oder was könnte da sein. Und manche Sachen sind auch Ideen, die kommen einfach so, ja. Aber das, wenn du sagst, das Besondere suchen, ist schwer zu erklären, also ohne jetzt, dann landet man schon schnell wieder in einem Fachlatein. Ich will nicht, ich soll sagen, Jazz oder welche Musik auch immer und schon gar nicht meine Musik auch, soll nicht eine Musik sein, die man nur hören kann, wenn man was davon versteht oder sie studiert hat oder so, sondern Musik ist immer so, egal wie sie ist, das ist ganz wichtig für jeden Zuhörer, finde ich, Musik muss man einfach hören und lieben und mögen oder auch nicht. Punkt. Und wenn und man muss nichts verstehen. Also man hört ja oft den Kommentar von den Zuschauern, ja, es ist, da komme ich jetzt nicht mit. Wie ist denn das jetzt gemacht? Oder so nach dem Motto, ich bin ja nicht gebildet genug, um es zu verstehen, was es denn eigentlich ist. Ja. Und meine Antwort ist dann immer die. Also natürlich, jeder, der möchte es verstehen, kann es tun. Deswegen machen wir so Sachen wie Was ist Jazz? Es macht totalen Spaß, mit den Leuten über Musik zu reden, weil man dann selber als Musiker, für mich zumindest, ja. Also das merkt, dass der Standpunkt des Hörers ein total anderer ist als derjenige des Musikers. Und das mal richtig anzusprechen, das war immer eines der spannendsten Sachen daran. Aber
das ist ja auch gut so. Ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte unvoreingenommene Musik hören. So wie jemand, der das halt nicht studiert hat. Oder gerade auch, wenn ich mir andere Saxophonisten anhöre, ich kann das kaum nicht irgendwie analytisch hören. Ich würde das manchmal so gerne abstellen.
Ja. Genau, aber um darauf zurückzukommen, also Musik muss so sein, dass man sie hören kann und sich freuen. Und das Publikum darf man vor allem, glaube ich, einfach nicht unterschätzen, weil das habe ich oft gemerkt. Also das ist einfach eine der Hauptsachen. Also ich habe so, wenn du sagst, experimentelle Sachen, ja, das war jetzt in New York witzigerweise weniger der Fall, als ich nachher hier war. Da habe ich ja viele Jahre lang oder bis heute noch eigentlich auch mit improvisierenden Musikern und vor allem einem Musikpartner zusammengearbeitet. Das ist dann sehr, sehr ausgefuchste, neue komponierte Musik bis zu ganz freier Improvisation, wo dann wirklich jede Form von Geräusch mit zur Musik zählt.
Meinst du mit den Berlinern, mit Lillinger und so?
Oder? Nee, das war also noch viel abgefahren. Das ist ein Komponist und Cellist aus Genf, der heißt Brice Gatrin.
Ah ja.
Ja. Und da haben wir einfach so oft die Erfahrung gemacht, dass Musik ist die... Es ist eigentlich eine Vermittlungsfrage. Es kommen immer sehr wenige oder oft sehr wenige Leute, die solche Musik hören. Aber jedes Mal, wenn diese Musik durch Zufall an ein Publikum kommt, das eigentlich nicht darauf vorbereitet sein kann, finden es die Leute toll. Das erlebt ihr ja auch. Das ist das Komische an unserer Musik. Es ist nie so, dass diese Musik auf Leute trifft, die dann, also sozusagen, du würdest jetzt von vollen Saal spielen und dann läuft, und nach dem ersten Stück läuft die Hälfte raus, weil sie sagen, nee, das ist jetzt nicht das, was wir wollen, sondern die allermeisten werden eben doch da sein und sagen, wow, wie geil ist denn das?
Weil sie neugierig sind.
Genau. Ja, und was wichtig ist, was zum Beispiel uns auch Tina Heine gesagt hat, wie wichtig das Setting ist. Also die Leute hören sich das krasste Zeug an, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden abgeholt, sie werden ernst genommen, das Licht stimmt, die ganze Atmosphäre stimmt, die Bestuhlung, wie ist das Setup der Bühne, da sind so viele Kleinigkeiten.
Guter Punkt.
Und wenn die Leute sich dann wohlfühlen und sich total öffnen, dann hören sie sich sowas an, was sie sich zu Hause niemals... Mir geht es ja genauso. Also viele Sachen sind mir zu krass zu Hause, aber live ist es fantastisch.
Das ist auch eine super Überleitung zu Christophs Tätigkeit als Konzertveranstalter, womit wir auch nach Hamburg springen können.
Eben, ich freue mich wahnsinnig, dass die Jazz Federation aktuell natürlich auf Corona, aufgrund von Corona-Beschränkungen, braucht man mehr Platz, kann man nicht in den engen Stage-Club gehen. Aber ihr macht jetzt regelmäßig in der Fabrik Konzerte, was ich toll finde. Ich liebe die Fabrik. In der Fabrik hat zu wenig Jazz stattgefunden, meiner Ansicht nach, die letzten Jahre. Jetzt kommt es so ein bisschen wieder. Wir hatten auch auf jazz-moves.de einen Artikel über die Geschichte der Fabrik als Jazz-Location. Und ihr macht da regelmäßig Sachen. Und das ist toll, auch eben junge Bands, Nachwuchsbands da zu sehen auf dieser geschichtsträchtigen Bühne, wo eben schon Miles Davis gespielt hat.
Das ist herrlich. Ja, klar. Ja. Ja, das ist toll. Das ist ein Glücksfall jetzt. Also wir sind alle... sozusagen, es ist eine zarte Pflanze, die wir da hegen. Und es ist, glaube ich, allen klar, dass es es nirgendwo geschrieben steht, wie das unter Normalbedingungen, ob und wie das unter Normalbedingungen
weitergeht. Wie viele Plätze könnt ihr da anbieten im Moment?
Wir können 150 Plätze anbieten.
Ja, das ist ja eh schon mehr als viele andere Jazz-Konzertveranstalter gerade haben.
Ja, also wir hatten jetzt, genau, und wir hatten jetzt 4 Konzerte bis jetzt und die waren eigentlich alle ganz oder fast ausverkauft. Ja. Das war jetzt eigentlich wirklich, hat uns sehr gefreut und es macht, wie du sagst, sehr großen Spaß und ich bin...
Ja. Was reizt dich denn am Konzerteveranstalten? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ist eine Frage. Ja, ich kam seinerzeit, kam Günter Munke auf mich zu, das ist aber jetzt 7 Jahre her, und sagt, ja, wir brauchen noch Leute, die sich engagieren, und dann kam ich dazu und irgendwann fing ich an, ein Programm zu machen und irgendwann war ich Vorsitzender. Ja, das kann man so.
Das kann man irgendwie du hast so, dich ja. Einfach nicht genug geweigert. Du
hast vielleicht nicht. Das ist ja, was reizt mich daran? Die Frage habe ich mir ausgestellt letzte Woche.
Genau. Was ist da passiert?
Oder? Vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo man noch viel mehr organisieren muss und irgendwelche Tests.
Nee, also mir macht den Kontakt mit den Agenturen, mit den Künstlern, das macht mir Spaß. Mir macht den Kontakt mit dem Publikum, macht mir Spaß. Vielleicht kann man es einfach so sagen, ja. Und das dann, so ein Programm zu machen, zusammen mit einem Team, muss man immer sagen. Das ist ja, wir sind ganz viele da, es braucht ganz viel, damit sowas immer geht. Auch das Team macht Spaß. Und wenn man sieht dann so ein Programm vor sich, das ist auch eine Form von Kreativität, kann man sagen. Das ist auch eine Form von, ist eigentlich auch so, wenn man ein Programm vor sich sieht, ist auch eine Komposition eigentlich.
Ja, ja, ja. Und du kommst ja vielleicht noch ein bisschen eher an das Geheimnis, das du immer suchst, wenn du auch dich noch mehr mit der Musik von anderen beschäftigst, was du ja automatisch als jemand, der ein Programm macht, auch auf eine andere Art und Weise noch machst, als wenn du rein zu Hause sitzt und Musik konsumierst.
Das ist definitiv eine total schöne Sache. Also das war auch bei Hamburg Stream jetzt ein Schlüsselerlebnis für mich jetzt, also dass ich unglaublich viel, witzigerweise in einer Zeit, in der ganz viele weniger Musik als sonst erlebt haben live, habe ich exponentiell viel mehr Musik live erlebt, als ich das sonst je getan habe, ja.
Das stimmt, ich muss ganz kurz erwähnen, Hamburg Stream habt ihr aufgesetzt innerhalb von wenigen Wochen. Ich glaube, Ende April seid ihr schon online gegangen.
Mitte April ging es los.
Ja, also innerhalb von wenigen Wochen, wo klar war, es können keine regulären Konzerte stattfinden, habt ihr diese wirklich fantastisch funktionierende Homepage hamburg.stream aufgesetzt. Darf ich jetzt einfach auch Werbung machen, weil ich wirklich davon überzeugt bin. Und habt ihr in Abstand von wenigen Tagen regelmäßig Livestreams von Bands aus allen Bereichen, das Kammermusik, Klassik, Jazz, Pop, Elektronik, alles abgebildet. Und du bist künstlerischer Leiter dieser Plattform. Das heißt, du wählst auch zum größten Teil auch diese Bands alle aus.
Ja, so war es bisher, genau. Die Input kommt von verschiedenen Seiten. Also es gibt Bewerbungen auf dem Portal, die berücksichtigen wir so gut, wie das geht immer. Und dann gibt es kuratorische Ideen, wo man sagt, was wäre, wenn man der oder der spielt. Und dann kommen natürlich auch aus dem Team andere Vorschläge, was man machen könnte. Das ist eine Mischung von diesen Sachen. Ja. Und dann schaut man einfach, wie man daraus nachher im Programm strickt.
Und das Tolle es gibt keine Genrebegrenzung, das steckt ja auch im Namen Hamburg Stream. Es hat was mit Hamburg zu tun, es hat was mit Streaming zu tun, aber genremäßig gibt es alle Freiheiten, das finde ich toll.
Im Prinzip ja, wobei das Interessante ja ist, dass alles, was Jazz war, mit finanziell gesehen ja mit Abstand am besten gelaufen ist bis jetzt. Ja. Mhm.
Okay. Das ist doch schön, ein schönes Zeichen.
Vielleicht ist es ja so, dass der, also gut, weil es die Kanäle waren, die Kanäle der Jazz Federation oder der Newsletter war, der Jazz Federation nicht, hat vielleicht was damit zu tun, aber es kann nicht die einzige Erklärung sein, also ich weiß es nicht. So. Also wir hätten uns bei den Klassik-Sachen waren wir überrascht, dass das Echo nicht, da hätten wir gedacht, okay, jetzt kommen noch mal ganz viel mehr Leute. Das war bisher zumindest nicht so. Ja.
Ich würde gerne mit dir über dein Instrument sprechen, aber vielleicht stellen wir vorher noch unsere Frage, weil wer weiß, gibt es ja vielleicht noch eine Überleitung dazu. Wir stellen jedem Gast die Frage, welches Instrument bist du? Darauf kannst du alles sagen, ob du dich heute danach fühlst, ob du generell dich fühlst wie ein Instrument, was deiner Persönlichkeit entspricht. Steffi, welches Instrument bist du heute?
Ich habe heute Morgen mir die Streamplatte angehört von deiner Band Stream. Okay, also jetzt nicht Hamburg Stream, sondern die Band Stream, die du auch hast. Und ich fand es mal wieder so schön, wie der Pablo Held Klavier gespielt hat und möchte deswegen heute ein Klavier sein.
Nein, das wollte ich doch auch sein.
Tja, okay. Nein, weil die fand ich sehr schön. Da war auch so eine schöne Version von Body and Soul drauf, glaube ich. Und inspiriert davon möchte ich heute ein Klavier sein.
Ja. Ich bin heute ein Schlagzeug und ich kann es nicht genau begründen, aber so ein ganz kleines, reduziertes Set. Vielleicht bin ich eher so ein kleines kubanisches Perkussionsset. Genau, ich bin eine Cajon. Damit belasse ich es einfach.
Okay, ja.
Christoph, wie fühlst du dich?
Also ich bin heute schlicht und einfach auch eine Posaune, so wie sonst auch.
Ich dachte mir das. Ja, deswegen dachte ich, bevor wir über die Posaune reden, frage ich dich.
Authentizität ist so wichtig.
Ja, klar. Warum bist du eine Posaune?
Heute oder sonst?
Ja, generell.
Generell.
Bist du heute aus einem anderen Grund eine Posaune? Also?
Nee, es ist immer gleich. Aber ich habe, also was kann ich sagen? Heute hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja in der Corona-Zeit jetzt die Zeit nutze, meine Technik ziemlich radikal umzustellen. Und dabei ganz sehr, sehr viele neue Dinge für mich entdeckt habe und ein ganz neues Spiel. Also sehr viel, ich habe so viel Spaß daran und gut, das Wort Spaß ist jetzt schon aufgefallen. Das müssen wir eigentlich dann auch nochmal definieren beim Programm machen und all solche Sachen.
Ja, aber das ist doch super.
Aber das ist,
ich glaube auch, es gibt nicht so viele Leute, die im Zusammenhang mit ihrem eigenen Beruf das Wort Spaß so oft benutzen, wie Musiker das oft tun. Und das ist ja eigentlich sehr schön.
Genau, aber was heißt dann Spaß? Also geh mit der Reihe nach. Du würdest wissen, weshalb die Posaune, also es ist, ich als kleiner Junge hörte ich die Dixieland-Platten meines Vaters, worunter wohlgemerkt eine Platte von Abi Hübner war, weil mein Vater in Hamburg studiert hat und diese habe ich sehr oft gehört, das weiß ich, ja. Und wie auch immer, und das war, glaube ich, mit ein Anstoß und dann kam eins zum anderen, aber es war dann so, dass mein Vater, der auch einerseits Theologe ist, aber andererseits auch ein sehr vielseitiger Musiker, der gründete mit seinen Studenten am Lehrseminar, wo er unterrichtete, eine Traditional Jazz Band und da wurde halt ein Posaunist gesucht und das war dann halt ich. Mhm. Also mit zarten 14 Jahren, ja. Die Band bestand sehr lange Zeit, aber das war dann so mein Einstieg in diese Sache.
Aber was zeichnet die Posaune aus? Also was, wenn man jetzt von Charaktereigenschaften spricht, das ist ja die Überleitung, die wir immer machen zu dieser Frage, gibt es eine charakterliche Eigenschaft dieses Instruments, die auch auf dich als Person, als Mensch zutrifft?
Das müsste ich doch eher dich fragen.
Das kann eigentlich
mal sein. Ich bin kein Psychologe, also.
Ja.
Die Posaune ist ein... ich werde jetzt nicht davon reden, dass es ein phallisches Instrument ist, sondern...
Das hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Gut, dass ich das nicht gesagt habe. Ich finde, wenn ich das mal von außen als Instrumentalistin, um jetzt das Thema schnell woanders zu lenken...
Jetzt ist sorry. Es zu spät. Jetzt Tut mir ist leid. Zu spät. Jetzt ist es zu spät.
Ich finde, so aus meiner Saxophonistenperspektive, weiß ich nicht, ich habe auch mit Big Band angefangen, Jazz zu spielen und so... Und so ein Posaunensatz ist immer mit der Kern von so einem Big Band Sound, finde ich. Die sitzen ja auch in der Mitte zwischen den Saxophonisten und den Trompetern meistens. Mm. Und das ist so die Mitte von was für mich.
So. Interessant, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
Ja. Ich stell das im Raum.
Ja. Ich kann nicht, doch, das ist natürlich, du kriegst eine Antwort.
Das war ja auch gar nicht die Frage, es war mehr so eine Beobachtung. Stimmt.
Ich habe mich wahrscheinlich mit diesem Klang identifiziert und tue das heute noch. Auch wieder so eine Frage, die Posaune, wie jedes Instrument, kann ja ganz verschieden klingen. Also man kann Saxophon sehr verschieden spielen, die Trompete auch, die Posaune auch, die Gitarre erst recht, Klavier auch. Und das ist... Vielleicht ist es auch unerheblich, welches Instrument, oder zu einem gewissen Grade unerheblich, welches Instrument es am Schluss ist. Die These könnte man ja auch noch aufstellen, weil die Persönlichkeit kommt dann noch. Ich spiele auch sehr, sehr gerne Kontrabass. Mhm. Ich spiele auch sehr gerne Klavier.
Es gibt diese tolle Auflistung auf deiner Homepage, was du alles spielst. Natürlich die verschiedenen Alt, Tenor, Bass, Kontrabass, Posaune. Ja. Tuba, Alphorn, Basstrompete, Euphonium. Und ein Wort, das ich neu gelernt habe, auf Englisch Sackbut, auf Deutsch gibt es aber auch Sackbut.
Sackbut, das ist Barockposaune.
Barockposaune.
Ja.
Klingt toll, Sackbut.
Sackbut.
Klingt mehr wie so ein Fisch oder so.
Eigentlich schon, ja. Auf Deutsch schon, ja. Weil es gerade so heißt, weiß ich nicht.
Aber ist es wirklich so, dass du denkst, jetzt brauche ich diesen Klang der Barockposaune?
Hast du das jemals gehört?
Nicht, dass ich wüsste, also vielleicht habe ich es gehört, aber.
Ja, ich demonstriere das mal, muss vorbeikommen. Ja,
sehr gerne.
Es ist verrückend schön.
Das ist also quasi das älteste Posaunenmodell, was es gibt, oder?
Ja, Posaune ist ja das älteste Blechblasinstrument. Also, also die Posaune in der Form, wie die Barockposaune ist, oder sagen wir so, ist das ein Instrument, das sich in der Form am längsten gehalten hat. Also Ventile gibt es ja erst seit 100 Jahren. Die Zugposaune, das ist ein Instrument, das aus der Renaissance kommt, ja. Mit der Technologie, wie sie heute noch funktioniert. Und die waren halt alle mit einem viel engeren Bohrung, mit dem Stahlstück, was... weniger konisch war. Und es gibt einen wunderbar weichen, sanften Klang, der ist herrlich.
Also gerade nein. Vielleicht bin ich denn heute ein Sackbutt. Ich fühle mich so.
Vielleicht, ja.
Ich gerne sanfter hinschmelzen.
Also Sackbutt habe ich auf Deutsch noch nie gehört, aber vielleicht hast du das jetzt erfunden.
Nein, ich habe es gegoogelt.
Die Barock.
Google weiß alles.
Wow, okay. Ist mir neu. Alles klar.
Christoph, ja, es gibt ja eine Band, die du noch hast, die heißt Young, Rich and Famous. Mhm. Bist du das schon?
Bin ich das schon?
Oder noch?
Ich bin... Let's see. Alles davon.
Ja, alles davon.
Alles davon, natürlich. Ja klar. Ja klar.
Ja, sehr gut. Ja, ja. Mhm. Super Schlusswort, finde ich.
Young, Rich and Famous.
Young, Rich and Famous is what we are. Vielen Dank. Christoph Schweizer, danke für deinen Besuch.
Danke euch, danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Ciao, tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.